Jeden Tag das Gleiche. Du stehst auf, gehst zur Arbeit und hast die Chance auf 1 Million Euro. Jeder Tag ist 1 Million Tag. Mit Keno von Lotto. Kombinieren, spielen und gewinnen. Täglich 1 Million Euro. Keno, spiel jetzt überall bei Lotto und auf lotto.de.
Erlaubt gemäß Whitelist. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter buwei.de.
Schach gibt es an sehr, sehr vielen Einrichtungen. Also wenn man da von diesem Mitgliederknick spricht ab 20, das mag sein, aber man kann ganz sicher nicht sagen, dass die Leute aufhören, Schach zu spielen. Die sind vielleicht jetzt nicht bei diesen typischen Vereinsturnieren zu treffen und die sind auch nicht in irgendeinem kleinen Schachverein, aber die spielen trotzdem Schach.
Hier ist
Schachgeflüster. Hallo liebe Zuhörer, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich noch ein paar Infos. Zunächst ist mir ein Missgeschick passiert und zwar beim Interview mit meinem Gast Christoph Barth habe ich vergessen, mein Mikro zu aktivieren und daher war meine Stimme sehr dumpf zu hören in der Originalaufnahme. Deswegen habe ich mich entschlossen, alles nochmal nachträglich einzusprechen und habe versucht, das anhand des Transkriptes genau so zu sagen, wie ich es auch im Originalinterview gesagt habe. Trotzdem, wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakt und es einen unnatürlichen Übergang gibt von Frage zu Antwort und umgekehrt, dann liegt das an diesem nachträglichen Einsprechen der Fragen. So, und dann habe ich noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch. Und zwar gibt es Ende Oktober 3 tolle Schachturniere, nämlich einmal das U25 Open in Berlin vom 21. bis 27. Oktober. Ein starkes internationales U25 Open. Und dann geht es weiter mit dem 18. internationalen Herbst Open in Deizisau, 25. bis 28. Oktober, herbstopen.de. Und ja, 3 Tage später, vom 31.10. bis 3.11. findet das internationale Herbst-Open in Baden-Baden statt. Alle 3 Turniere werden von den Chess Tigers gesponsert oder mitveranstaltet oder unterstützt. Und da freuen wir uns natürlich auf eure Teilnahme. Genauso gilt das auch für ein Seminar-Special zum Thema englische Eröffnung. Der internationale Meister Jonathan Karlstedt, der als Experte für die englische Eröffnung erstens C4 in Deutschland gilt, der wird am 16. und 17. November in Bad Soden ein Seminar durchführen zur englischen Eröffnung, 2 Tage. Anmeldung unter chess-tigers.de. So, und im November gibt es auch tolle Veranstaltungen der Chessports Akademie. Und zwar werden dort jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr Online-Vorträge über Zoom stattfinden. Anmelden könnt ihr euch unter www.chessport.eu, also in einem Wort geschrieben chessport.eu. Und unter anderem werde ich am 17. Dezember um 19.30 Uhr vortragen zum Thema Das Schachjahr 2024 in Bildern, Aufreger und Höhepunkte. Da würde ich mich natürlich sehr über eure Teilnahme freuen. Ja, und falls ihr noch für euch selbst oder für Schachfreunde ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann geht doch mal in unseren Online-Shop shop.chess-tigers.de. Da gibt es über 2000 Schachartikel und da könnt ihr euch natürlich gerne was Schönes raussuchen. Zum Beispiel haben wir einen englischsprachigen Taktikkalender, wo ihr 365 Taktikrätsel bekommt. Oder auch den legendären Schachkalender von Arno Nickel, jetzt neu aufgelegt, auch in englischer Fassung. Und die deutsche Fassung wird irgendwann im Laufe des Oktobers, denke ich mal, auch erscheinen. Ja, das war genug Vorrede und jetzt zum Interview. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 231. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe hier leidenschaftliche Schachtrainer, Spieler, Autoren, Funktionäre und Fans. Ja, wenn immer die Mitgliedszahlen des Deutschen Schachbundes erscheinen, dann schaut man drauf und denkt sich, was ist denn da mit Alter 20, 30 los? Da gibt es nämlich sehr viele Austritte aus den Schachvereinen. Und dann überlegt man sich, ob man nicht an den Hochschulen und in den Betrieben mehr tun müsste. Beim Deutschen Schachbund gibt es hier eine Position für Hochschulschach. Die war lange unbesetzt, bis vor ein paar Wochen, als der Schachbund nämlich meinen heutigen Gast für diese Position ernannt hat. Er heißt Christoph Barth und er ist ein richtig guter. Das sagt auf jeden Fall der Präsident des Berliner Schachverbandes, Paul Meyer-Dunker. Und ja, Christoph, ich bin schon gespannt auf deine Geschichte, deine Hintergründe, was du für Pläne hast und sage herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung und für die nette Begrüßung.
Ja, die hat ja Paul quasi gemacht und nicht ich, aber ja, schauen wir mal, was du mitbringst an Themen. Du hast beruflich mit Schach ein bisschen zu tun, aber auch mit anderen Sportarten. Erklär uns doch bitte mal kurz, wo und was du hauptamtlich arbeitest.
Sehr gerne. Ich arbeite seit 2019 als Sportartenverantwortlicher an der Humboldt-Universität zu Berlin in der Zentraleinrichtung Hochschulsport. Also Hochschulsport ist quasi mein Hauptamt und da bin ich verantwortlich für verschiedene Sportartenbereiche. Ich habe so ein sehr buntes Portfolio an Sportarten, die ich betreue. Das ist zum einen der Kampfsportbereich, das ist momentan noch die ganze Sparte Gesundheitsförderung, Sommerexkursion und der Individual- und Trendsport, wo dann auch der Schachsport mit dazu zählt.
Ja, und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gescherzt, ob Schach Trendsport oder Individualsport ist oder beides. Es gibt ja auch noch Schachboxen, die sich immer als Trendsport bezeichnen. Wie würdest du Schach da einschätzen?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich denke, Schach ist eigentlich als Sportart und Spiel deutlich zu alt, um es als Trendsportart zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir über Corona doch durchaus einen enormen Anstieg an Spotlight für die Sportart gesehen und eine Menge neue Leute haben angefangen, sich mit Schach zu beschäftigen. Von daher kann man schon sagen, ist eine Art Trendsportart und fällt dann im doppelten Sinne in meinen Bereich.
Jetzt gibt es ja bei euch an der Uni tatsächlich auch Schach. Was habt ihr da für Angebote? Sind es Kurse, Turniere oder was bietet ihr da?
Ich habe den Schachbereich tatsächlich erst vor 3 Jahren ungefähr übernommen. Den hatte vorher ein Kollege von mir noch. Wir haben über Corona die Möglichkeit genutzt und Schach als Online-Format etabliert. Das waren dann Kurse, sowohl für komplette Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen, als auch für, wir nennen das A2 bei uns, das sind so Advanced Beginner, ja, also Leute, die so die Grundzüge von Schach schon kennen und sich dann noch weiterentwickeln möchten. Und das sind die Kursformate, die sich dann auch gehalten haben, lange online und seit letztem Semester jetzt auch wieder offline bei uns im Haus.
Und Turniere habt ihr, glaube ich, auch im Angebot und schon durchgeführt?
Richtig, ja. Wir haben 2022 das erste Mal so ein Schachturnier ausgerichtet. Das war damals eine Berliner Unimeisterschaft Schach. Das heißt, es war offen für alle Universitätsangehörigen, die irgendwie aus Berlin und Potsdam kommen. Also Potsdam denken wir mal ein bisschen mit dazu. Man sagt immer, Potsdam ist so der Parkplatz von Berlin. Deswegen ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie da mitspielen bei den Angeboten. Das hören die Potsdamer sicherlich nicht gern. Genau, das haben wir 2022 unerwartet erfolgreich durchgeführt, kann man sagen. Und das war auch ein Stück weit so der Startschuss dafür, dass ich mich mehr mit dem Thema Schach an Hochschulen und vor allen Dingen mit diesem Turnierwesen im Schach beschäftigt habe. Wir haben dann im darauf folgenden Jahr, um das noch hinzuzufügen, eben das erste Mal eine ADH Open ausgerichtet. Das ist eben ein Turnier von unserem Dachverband dann, ja, vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband. Aber ich habe das Gefühl, da reden wir eh gleich nochmal detaillierter drüber.
Genau, da reden wir noch drüber. Ja, gern auch jetzt. Also wenn man von Hochschulsport spricht, kommt immer dieser ADH ins Gespräch. Warum ist der ADH so wichtig?
Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, wie Hochschulsport eigentlich funktioniert. Das macht nämlich jede Uni irgendwie ein bisschen anders. Wir sind jetzt eine Zentraleinrichtung. Manche haben das irgendwie an den Studienservice mit angedockt. Andere lagern da Teile in Vereine aus und so weiter. Was aber die meisten oder 99% der Hochschulsporteinrichtungen in Deutschland eint, ist, dass deren Hochschule Mitglied im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband ist. Das ist der Dachverband aller Hochschulsporteinrichtungen und der kümmert sich neben Bildungsangeboten, neben der Netzwerkarbeit im Hochschulsport auch um den Bereich Wettkämpfe, sogar vornehmlich. Ja? Also ist wahrscheinlich der größte Teil der Arbeit im ADH. Da geht es um die Wettkampfformate, die in Deutschland eben so stattfinden. Das sind diese ADH Open, von denen ich eben geredet habe, aber auch deutsche Hochschulmeisterschaften, wo man dann eben versucht, den die beste Studierende in Deutschland zu finden.
Und ich habe gelesen, es gibt im ADH so eine Liste an Sportarten, dieser sogenannte Kanon, Sportartenkanon. Und da ist jetzt Schach drin oder nicht drin oder will wieder rein? Wie ist der Stand?
Das ist eine gute Frage. Also Schach war sehr, sehr lange drin. Der ADH ist ja keine neue Erfindung. Ja, ich habe die Zahl jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube über 70 Jahre alt als Verband. Und Schach war viele, viele Jahre Teil von diesem Sportartenkanon, du hast ja schon gesagt. Sportartenkanon bedeutet in dem Fall, dass eben offizielle deutsche Hochschulmeisterschaften in dieser Sportart ausgetragen werden können, ausgerichtet oder veranstaltet vom Verband, ausgerichtet dann eben immer von einer Uni. Aber der ADH hat eben auch Regelungen, die dafür sorgen, dass, wenn eine Sportart nicht weiter regelmäßig als deutsche Hochschulmeisterschaft durchgeführt wird, die Sportart auch wieder aus dem Sportartenkanon herausfällt. Und das ist Schach irgendwann in den letzten Jahrzehnten passiert. Ich konnte tatsächlich noch nicht rausfinden, wann genau. Und dann gab es eine sehr, ich sag mal, unruhige Zeit für den Schachsport im ADH. Es gab dann immer mal wieder Bestrebungen, zurückzukommen in diesen Sportartenkanon. Das ist aber nicht so leicht, weil die Regelungen des ADHs, wie ich finde, da etwas starr sind und schnelles Hinzufügen von einer Sportart eigentlich mehr oder weniger unmöglich machen. Man muss eben, das ist die Regel in der Wettkampfordnung, für eine Sportart, die neu in den Kanon aufgenommen werden möchte, an zwei aufeinanderfolgenden Jahren an zwei unterschiedlichen Hochschulstandorten eine ADH Open erfolgreich durchführen. Und dann kann man in der Vollversammlung aller Mitgliedshochschulen einen Antrag stellen, dass die Sportart wieder aufgenommen wird. Und obwohl Schach jetzt ja schon in dem letzten Jahrtausend lange in diesem Kanon drin war, muss Schach diesen Prozess jetzt auch wieder komplett neu durchlaufen.
Okay, also so, als wären wir sozusagen eine ganz neue Sportart, die da noch nie drin war. Da wird dann keine Rücksicht genommen oder die Voraussetzungen erleichtert oder so.
Wir haben tatsächlich letztes Jahr probiert, mit einem Eilantrag genau so eine vorzeitige Zulassung zu erwirken für Schach, weil wir bei unseren Turnieren gesehen haben, dass die Nachfrage riesengroß ist. Also wir haben diese Berliner Unimeisterschaft gemacht 2022. Das war ein sehr, sehr niedrigschwelliges Turnier. Das heißt, es gab kein Startgeld. Es wurde sogar Essen gestellt vor Ort und es war auch kein gewertetes Turnier. Man musste sich also nicht bei der FIDE anmelden oder Vereinsspieler sein oder was auch immer. Und ich hatte damals gedacht, so ja, naja, vielleicht melden sich 30 Leute an, das wäre ja cool, hätte man ein schönes Turnier. Am Ende haben sich über 170 Leute angemeldet aus dieser Zielgruppe. Und das war aber keine offizielle ADH Open und damit hat das nicht gezählt. Und unsere ADH Open im Jahr darauf hat dann als einzelne ADH Open auch nicht gereicht, um die formalen Bedingungen zu erfüllen für die Wiederaufnahme. Also da gibt es keinen Joker.
Okay. Zwischenfrage nochmal zu deinem Turnier.
Ja.
Wie hast du es geschafft, das auf die Beine zu stellen? Weil du kommst ja gar nicht aus dem Schach. Also da kommen wir später noch dazu. Aber man braucht ja auch Erfahrung und so weiter. Wie hast du das hinbekommen, das so zu leiten?
Also muss ich vielleicht auch nochmal von der anderen Seite aufzäumen, das Pferd. Ich betreue eine ganze Menge Sportarten, die ich alle gar nicht gemacht habe. Ja, also ich bin für ein riesiges Portfolio an Sportarten verantwortlich, weil ich eben einen Bereich habe, der viel abdeckt. Ich habe den ganzen Kampfsportbereich, ich komme aber selbst nur aus dem Judo, ich habe also keine Ahnung vom Taekwondo, trotzdem muss ich mich ja irgendwie damit vertraut machen. Und das tue ich in der Regel, indem ich mir Ansprechpartner suche, die sich in dieser Sportart auskennen und die mir dann helfen und mich informieren, die mir die nötigen Sachen an die Hand geben, um dann einen Kurs oder in dem Fall ein Turnier durchzuführen. Und das war bei dieser Berliner Unimeisterschaft jemand vom Verein Königsjäger Südwest, heißt er, glaube ich, Jonathan Born, der ist selber FIDE-Arbeiter und Student an der Freien Uni in Berlin. Den kannte ich so über 2-3 Ecken und hatte ihn dann einfach angesprochen, hey, ich würde gerne ein Schachturnier machen, hast du nicht Lust, Schiedsrichter zu sein? Und dann hat sowohl er mir dabei geholfen, als auch Paul Meyer-Dunker, der mich ja so nett im Intro als einen Guten bezeichnet hat.
Ihr haltet zusammen in Berlin offensichtlich, ne? Ja, ich glaube, der Jonathan, ne, der macht auch dieses U25 Open jetzt demnächst in Berlin.
Genau, der Verein von ihm macht, ich glaube, Carsten Haas ist da auch mit beteiligt. Die beiden sind, glaube ich, da federführend in der Umsetzung. Oder Jonathan ist, glaube ich, der Hauptprojektleiter oder Turnierleiter. Genau, der kennt sich ganz gut aus mit Turnieren und der Umsetzung und auch dem Schiedsrichtertum und war dann genau der Ansprechpartner, den ich gebraucht habe. Wir konnten aber, um darauf nochmal einzugehen, diese 170 Leute dann gar nicht spielen lassen, weil ich einen Raum gemietet hatte, der das im Leben nicht hergegeben hätte. Wir haben dann uns entschieden, 80 zuzulassen und von denen sind dann 76 gekommen.
Okay, aber trotzdem stattlich und kann sich ja auch noch steigern. Nochmal grundsätzlich zum Thema Schach in der Hochschule. Was ist jetzt eigentlich für den Studenten ein Vorteil, an der Hochschule Schach zu spielen im Vergleich zum Verein? Oder was ist da der Unterschied?
Es gibt einen ganz großen Unterschied, das ist die Verbindlichkeit von dem, was man da tut. Wenn ich in einen Verein gehe, dann habe ich in der Regel einen Monatsbeitrag, den ich bezahle und der, wo ich mich eben drum kümmern muss, dann auch wieder auszusteigen, wenn ich keine Lust mehr habe. Außerdem sind Vereine jetzt ja auch keine Dienstleistungsorganisation. Im Bestfall sollte man sich ja irgendwie in das Vereinsleben involvieren. Ja.
Ein Amt übernehmen vielleicht sogar noch, ja.
Ja, im schlimmsten Fall auch noch ein Amt übernehmen. Dann kommt noch jemand und fragt einen, ob man beim Sommerfest die Grillwürstchen dreht oder so. Und ich glaube, nicht alle in diesem Alterscluster oder an diesem Punkt ihrer Biografie haben da noch so Lust drauf. Also diesen Knick, den wir ab 20 oder ab 18, 19 sehen, den sehen wir ja nicht nur im Schach. Also ich habe ja selber Sport studiert und das ist ja ein Thema, was wir auch in der Sportsoziologie durchaus behandelt haben. Ja, warum passiert das? Warum fallen die Leute aus dieser Vereinsmitgliedschaft raus? Das war doch früher nicht so. Was früher aber auch nicht so war, war, dass jemand, der in Saarbrücken geboren ist, für sein Bachelorstudium nach Berlin gegangen ist und dann seinen Master in Hamburg gemacht hat und danach nach Nürnberg zum Arbeiten gegangen ist. Und natürlich bietet sich's dann für so einen Studierenden nicht mehr unbedingt an, im Schachfreunde Saarbrücken e.V. zu sein. Ich weiß nicht, ob es den gibt, Entschuldigung. Aber der Punkt ist eben, man bewegt sich viel weg von dem Ort, an dem man ursprünglich vielleicht mal eine Vereinsmitgliedschaft hatte. Und das war früher nicht in der großen Zahl so, wie es heute ist. Also es haben sich noch andere Sachen verändert, aber das ist ein Punkt, der dazu führt. Ja. Und wir an der Hochschule haben eben ein anderes Konzept, ja, oder ein anderes Modell. Man wird nicht Mitglied bei uns, sondern man bucht einen Kurs. Der geht dann, ich sage jetzt mal, 14 Termine, einmal die Woche und danach ist er vorbei. Und dann kann man, wenn man keine Lust mehr auf Schach hat, danach einen Kletterkurs belegen oder einen Segelschein machen oder das Lasertag-Angebot von uns wahrnehmen oder was einem immer dann so einfällt.
Ja. Und er wird dann von einem Hauptamtlichen wie dir organisiert, der Kurs. Trotzdem muss ihn ja auch einer leiten. Sind es dann Studenten, die sagen, ich will mich hier an der Uni engagieren? Oder wer sind so die typischen Kursleiter? Woher kriegt ihr die?
Auch das ist eine super bunte Mischung. Also wir haben Kursleiter bei uns, die sind mittlerweile seit 25 Jahren Kursleiter an der Humboldt-Universität. Also ein Vierteljahrhundert, ja, das ist vor allen Dingen im Kampfsportbereich so, die Leute verschreiben sich dieser Aufgabe und auch wenn sie längst schon nicht mehr an der Uni sind, leiten sie diese Kurse weiter. Die Mischung ist sehr groß. Wir haben solche Leute, wir haben aber auch Leute, die im ersten Semester Sportwissenschaft studieren, ursprünglich selber Hockeyspieler sind und dann sagen, hey, ich kann zwar jetzt bei meinem Verein gerade nicht mehr trainieren, ja, oder ich habe da mal so eine Jugendmannschaft geleitet, ich würde aber gerne weiter was machen, kann ich nicht bei euch einen Hockeykurs geben? Also ich glaube, ich kann gar nicht sagen, unser Klientel an Übungsleitenden ist dieses oder jenes, ist alles dabei, auch alterstechnisch, ja, von dem 18-Jährigen, der gerade Abi gemacht hat, bis hin zu, ich habe einen Kampfsportübungsleiter, der ist jetzt 69 und Großmeister in ungefähr jeder Kampfsportart, das ist ganz wild gemischt, ja.
Wie kann man denn als Verein, der in der Nähe von der Uni sich befindet, das Potenzial des Hochschulschachs nutzen für den Verein, um dort vielleicht Mitglieder von der Uni her zu generieren, sozusagen, die im Verein dann spielen?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Also ich habe generell immer, oder ich versuche generell immer irgendwie eine Win-Win-Situation für alle herzustellen. Das ist irgendwie Teil meines Jobs. Ich versuche Leute zusammenzubringen, die verschiedene Sachen brauchen und das vielleicht in dem anderen finden. Und wir haben viele Kooperationen mit Vereinen, nicht nur, also jetzt nicht Schachvereinen, sondern anderen ansässigen Sportvereinen, die was haben, was wir nicht aufbringen können. Und natürlich können die dann in diesem Anfängerkurs Schach meinetwegen, ja, auch Werbung für ihren Verein machen und da Mitglieder gewinnen. Das werden dann natürlich nicht alle werden, ja. Wenn wir einen Schachkurs haben mit 25 Personen, dann braucht man als Verein da jetzt nicht denken, dass sie alle danach in den Verein eintreten. Aber es ist ein relativ leichter Weg, um an diese Zielgruppe ranzukommen, die gerade keinen Verein mehr hat, die aber trotzdem natürlich weiter daran interessiert ist, in einer Gruppe Sport zu machen. Und wie kommt man an den Hochschulsport ran als Verein? alle Hochschulsporteinrichtungen haben ein Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse oder sogar eine Telefonnummer. Einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich bin der und der, ich leite Schachkurse, ich würde gerne bei euch Schachkurse geben, was müsste ich denn dafür tun? Gibt es da eine Möglichkeit? Also solche E-Mails bekomme ich ganz oft in den verschiedensten Sportarten. Ich war heute auf einem Termin für rhythmische Sportgymnastik, auch eine Sportart, von der ich nichts verstehe. Aber die Übungsleiterin hat uns angeschrieben und gesagt, hey, nach Olympia kann es ja sein, dass rhythmische Sportgymnastik durchaus was ist, was die Leute probieren wollen. Ja, wir haben ja eine Goldmedaille gewonnen, wir als Team Deutschland in der rhythmischen Sportgymnastik. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einer Sportfläche. Und so kann es überall beim Hochschulsport passieren. Ja? Da hat jede Hochschulsporteinrichtung natürlich eine unterschiedliche Politik, was die wie an Kooperation mit wem, unter welchen Bedingungen möchte. Aber das kann man relativ einfach ja erfragen, indem man einfach mal eine Mail schreibt oder anruft.
Ja, klingt eigentlich relativ simpel. Gut, da muss ich jemand finden natürlich wieder, ne, der so einen Kurs anbieten würde. Aber vielleicht kann man sich ja auch mal so melden und fragen, gibt es hier eigentlich ein Schachangebot? Gibt es irgendwelche Synergien? Vielleicht gibt es einen bestehenden Kurs und dann kann man sich ja als Verein irgendwie mit einklinken, keine Ahnung.
Total, es muss ja auch nicht immer ein Kurs sein, ja. Es gibt auch durchaus Hochschulsporteinrichtungen, die sagen, wenn jemand einen Treff organisiert, der muss dann auch gar nichts kosten für die Studierenden, dann können wir das auch möglich machen. Dann stellen wir einen Raum, jemand anders muss eventuell das Equipment mitbringen, aber dann klar können wir hier vielleicht jeden Dienstag ab 19 Uhr Schachtreff aufmachen, wenn wir jemanden haben, der das betreut. Ja,
ja, klingt eigentlich gut. Kannst du noch mal den Weg jetzt aufzeichnen? Weil dieses Jahr gibt es ja zwei Turniere. Das eine hast du schon genannt, das macht die in Berlin. Und dann gibt es noch dieses zweite. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den Turnieren. Zeig doch mal, welche Möglichkeiten hat ein Student, welches Turnier mitzuspielen in den kommenden Wochen und Monaten?
Ja, also ich hatte erwähnt, wir haben letztes Jahr in 23 diese ADH Open gemacht in Berlin. Und es brauchte jetzt aber eine zweite ADH Open. Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband, dass man sich da so wenig flexibel gezeigt hat in den Formalia, die eben diese Zulassung hätten möglich machen können, ja, dass man jetzt schon in diesem Jahr eine DHM hätte machen können.
Also das ist das Ziel, ne? Denn eine deutsche Hochschulmeisterschaft dann machen zu können unter dem ADH.
Genau, weil das wollten wir von Anfang an, weil uns natürlich auch klar ist, wenn man so ein Turnier ausschreibt wie eine ADH Open, darunter kann sich ja niemand was vorstellen. Ja, also wenn man nicht wirklich tief im Hochschulsport drinsteckt, weiß man nicht, wer der ADH ist. Wie auch. Ja. Und dementsprechend ist dieses Turnier auch weniger interessant, als wenn man eine deutsche Hochschulmeisterschaft ausrichtet. Da kann sich nämlich jeder was drunter vorstellen. Und zieht dann auch einen viel größeren Kreis an Personen an. Ja. Wir haben uns also dagegen entschieden und haben dann schon letztes Jahr gesagt, wenn der ADH nicht möchte, dann machen wir eben unser eigenes Turnier. Und ich habe dann damals die Frau Dr. Anja Gehring, die Geschäftsführerin vom Deutschen Schachbund, angeschrieben, ob sich eine Möglichkeit der Zusammenarbeit da gäbe, weil wenn so ein Turnier von niemandem legitimiert ist, dann brauchen wir es auch nicht machen. Und in meinem Dafürhalten ist der Deutsche Schachbund eigentlich noch mehr dafür legitimiert, so eine Veranstaltung durchzuführen, als es der ADH ist. Und wir haben auch die Zusage bekommen und haben das letztes Jahr schon geplant. Die deutsche Schachjugend wollte aber weiter daran festhalten, diesen Prozess voranzutreiben. Also, dass doch noch eine Möglichkeit besteht, dass man wieder in den ADH hineinkommt. Deswegen gab es jetzt vor einer Woche eine ADH Open in Marburg.
Ah, okay, ist schon vorbei. Weißt du, wer gewonnen hat?
Genau, die ist schon vorbei. Ja, der Hagen Pötsch hat gewonnen.
Ah, das ist doch der Tetris-Weltmeister, ne? Studiert der?
Ich bin jetzt noch nicht so tief drin im Schachzirkus. Der Name hat mir nach diesen German Masters und dem Kandidatenturnier durchaus was gesagt, ja. Mir war jetzt auch nicht bewusst, dass er noch Student ist, aber anscheinend. Vielleicht ist er auch Mitarbeiter an der Uni, das weiß ich nicht genau.
Ach, die können ja dann auch mitspielen, wenn sie einfach irgendwie Professoren oder sonstiges Personal, Bibliothekarin oder wie auch immer sind, ne?
Ja, also im Prinzip darf jeder mitspielen, der an der Universität hauptamtlich arbeitet oder studiert. Ich glaube, es gibt sogar eine Sonderregelung, wenn man deutscher Student ist, aber an einer ausländischen Uni studiert, würde es auch gehen zum Beispiel. Aber passiert nicht so oft. Diese ADH Open hat eben stattgefunden. Das heißt, die Formalia sind jetzt erfüllt. Und wir wollen jetzt eigentlich ja auch keinen Krieg mit dem ADH. Also davon haben wir ja am Ende auch nichts. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn eine andere Einrichtung das jetzt macht, dann strecken wir unsere Waffen und machen den Antrag für die DHM. Das bedeutet aber nicht, dass wir unser eigenes Turnier für dieses Jahr aufgeben. Wir machen ja diese deutsche Unimeisterschaft im November, 30.11., wo ich auch wieder ein bisschen unterschätzt habe, wie viele Leute dann da kommen werden. Ich meine, klar, bei der Berliner Unimeisterschaft, die wir gemacht haben, die war sehr niedrigschwellig, kein Startgeld, nicht gewertet und so weiter. Jetzt haben wir ja Startgeld und es ist ein Federated Tournament. Und wir sind trotzdem schon seit 1.9. ausgebucht. Also die 128 Plätze, die wir jetzt, glaube ich, mit den 7 Runden füllen können, sind schon voll. Und wir haben auch jetzt schon eine lange Warteliste.
Okay. Und nächstes Jahr dann, wenn der Aufnahmeantrag in den ADH funktioniert, dann dürft ihr eine deutsche Hochschulmeisterschaft ausrichten. Und die wird dann wahrscheinlich wieder in Berlin sein, oder? Oder gibt es da dann Konkurrenz von anderen Unis, die das auch machen wollen?
Das weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Antrag stellen, dass wir die DHM in Berlin ausrichten können. Ich habe ja Freude daran und würde gerne das Thema weiter voranbringen. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn der Standort dann auch bleibt, dass die Leute wissen, das ist ein fester Punkt im Kalender. Irgendwann Ende November findet immer diese DHM statt, ja. Aber theoretisch kann jede Hochschulsporteinrichtung in Deutschland sich darauf bewerben, in Anführungsstrichen, so eine DHM dann durchzuführen. Das Problem ist jetzt aber eher, dass wir nicht so viele Hochschulsporteinrichtungen haben, die die Ressourcen haben, um so ein Turnier durchzuführen. Also da zählt ja dann, braucht man ja doch ein bisschen Manpower oder Womanpower, um so ein Turnier auszurichten. Und das kann eben nicht jede Hochschulsporteinrichtung leisten. Die sind ja doch manchmal sehr unterschiedlich groß, ja, vom hauptamtlichen Personal.
Ja, wie es um den Hochschulsport an anderen Unis steht, da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich wollte jetzt doch noch mal ein bisschen was zu deiner Person sagen. Also du hast viele Sportarten schon erwähnt, mit denen du dich beschäftigt hast. Du kommst aus dem Judo, hast du gesagt, ne?
Ja.
Was ist mit Schach?
Ja, ich glaube nicht. Also alle vom DSB müssen jetzt wahrscheinlich einmal weghören. Aber ich habe tatsächlich eigentlich mit Schach nichts am Hut. Also ich habe auch es. Also als wir 22 das ausgerichtet haben, wusste ich ja noch nicht, wo das hingeht und dass ich so Interesse und Engagement für dieses Thema entwickeln werden würde. Aber es hat sich dann relativ schnell zu so einem Meme entwickelt, dass ich halt keine Ahnung von Schach habe und auch noch nie Schach gespielt habe.
Also noch keine einzige volle Partie bisher gespielt oder wenigstens mal so ein bisschen in der Freizeit?
Ich habe jetzt mit meiner Tochter mal so ein bisschen gespielt, aber also das ist ja keine volle Partie gegen eine 5-Jährige. Und ja, da wechseln wir eher mal so ab der Hälfte der Partie die Farben, weil sie gern dann doch weiß spielen möchte. Und aber nee, ich habe jetzt noch nie kompetitiv oder auch freizeitmäßig gegen jemand anderen Schach gespielt. Aber ich glaube, für das, was ich mache, ist es auch nicht unbedingt wichtig. Wie gesagt, in meinem Job, den ich hauptamtlich ausübe, ist das eigentlich gang und gäbe, dass ich mich mit den Sportarten, die ich da so betreue, jetzt inhaltlich nicht perfekt auskenne, aber das muss ich auch nicht. Die Kurse geben ja andere und ich spiele ja auch nicht in den Turnieren mit. Ich bringe Leute zusammen, die spielen wollen und sorge für das Nötige drumherum, ja, für Sponsorenakquise und dafür, dass wir dann einen hervorragenden Schiedsrichterstab haben mit dem Carsten Hase und dem Jonathan Born zusammen und tolle Partner wie den Deutschen Schachbund und den Berliner Schachverband. Das ist meine Aufgabe und ich glaube, dafür muss ich nicht die Eröffnungstheorie runterbeten können.
Absolut, gebe ich dir absolut recht. Das sind andere Qualifikationen gefragt. Aber du hast mir trotzdem im Vorgespräch gesagt, dass du so ein bisschen Feuer gefangen hast schon so und von der Schachatmosphäre bei Schachturnieren, Schachübertragungen und ja, der ganze Zirkus. Würde mich jetzt doch noch mal interessieren, weil du engagierst dich ja sehr und man bewirbt sich ja nicht für so eine Position als Referent beim Deutschen Schachbund, wenn man nicht doch ein bisschen Feuer gefangen hat.
Ja, was hat mich dazu motiviert, mich da zu bewerben? Also erstmal möchte ich korrigieren. Ich bin nicht Referent, sondern nur Beauftragter. Ich glaube, das ist inhaltlich noch mal ein Unterschied, auch wenn ich dir den jetzt nicht nennen kann.
Ja, kann es sein, dass der eine Budget hat, der andere nicht? Ich weiß es nicht. Hast du eigenes Budget? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich wurde vom Präsidium gefragt, ob ich Geld brauche. Das habe ich aber verneint, weil ich glaube, dass das nicht der Punkt ist von der Aufgabe, die ich erfülle, ja, oder um die ich mich kümmere. Ja. Also ich brauche eigentlich kein Geld. Ich habe kein Geld.
Aber egal, wir waren bei der Frage, was dich so reizt am Schach.
Ja, also Feuer gefangen habe ich auf jeden Fall. Ich komme ja aus dem Sport. Ich habe viele verschiedene Sportarten selber gemacht, auch Wettkampfsport selber gemacht im Judo. Ich habe geturnt, ich habe Parkour gemacht, ich habe Fitness gemacht und auch geklettert. Ich habe auch bei Wettkämpfen mitgemacht, verschiedener Art. Und natürlich war ich auch selber bei vielen verschiedenen Wettkämpfen. Aber ich glaube, so eine Atmosphäre wie damals bei dieser Berliner Unimeisterschaft in unserem Lichthof, wo bei der ersten Runde die Uhren das erste Mal angehen und komplette Stille in einem Raum, in dem fast 100 Leute sitzen, herrscht und man so geballte Konzentration quasi so auf so wenig Platz vereint sieht. Das sieht man an der Uni selten, das darf man auch nicht so laut sagen, glaube ich, aber ich habe noch nie einen Hörsaal gesehen, wo Leute so geschwitzt haben beim Nachdenken und sich so fokussiert haben, eben darauf, den anderen irgendwie intellektuell zu übertrumpfen. Und die Atmosphäre hat mich komplett mitgerissen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn mitreißen natürlich irgendwie ein komisches Wort in dem Zusammenhang ist, aber es hatte einfach was ganz Besonderes und ich habe einen Faible für Sachen, die irgendwie ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und das ist halt nicht die neue, also weiß nicht, bei anderen Sportarten laufen die Events halt recht ähnlich ab. Ja, die Leute, Zuschauer rasten aus, die Leute freuen sich und so weiter. Und beim Schach ist es doch irgendwie ein kleines bisschen anders und mich hat das total gefesselt. Also es hat mir schon bei diesem Event total Spaß gemacht, ohne dass ich jemals an einem Brett gesessen habe. Genau. Und dann ging es eben so weiter. Also ich meine, ich habe dieses Schachturnier ja eigentlich nur ausgerichtet ursprünglich, weil wir A, mehr Turniere ausrichten wollten wieder. Corona war vorbei und man wollte wieder zurückkehren mit Präsenzangeboten. Und weil ich auch sehr viele E-Sports-Turniere organisiere. Daher kenne ich auch den Paul Meyer-Dunker schon im Übrigen. Da war damals der Coach von dem Team der Freien Universität bei einer Veranstaltung, die wir gemacht haben. Und E-Sports fällt ja auch immer so ein bisschen aus der Reihe und wurde dann von den anderen Hochschulsporteinrichtungen abgelehnt als Turnierformat, auch dass sie das irgendwie mit unterstützen oder bewerben, die Turniere. Da war ich ein bisschen angefressen von und Schach ist ja immer das, was man dann mit ranzieht als E-Sportler, ne? Wenn ihr Schach als Sport seht, warum dann nicht dieses oder jenes Spiel? Und dann dachte ich halt, hey, dann richten wir doch einfach auch mal ein Schachturnier aus. Und jetzt richte ich hauptsächlich Schachturniere aus.
E-Sport ist natürlich auch ein Punkt. Da bin ich jetzt am Überlegen, bleibe ich beim DSB oder springen wir zum E-Sport? Aber ja, ich entscheide mich, glaube ich, nochmal für den DSB.
Ja.
Der Kontakt zum DSB kam dann wahrscheinlich auch über den Paul zustande, vermute ich. Ne? Wie ist denn diese Ernennung praktisch abgelaufen? Hast du da ein Vorstellungsgespräch gehabt oder hast du einen netten Brief geschrieben und einen Brief zurückgekriegt oder wie lief das?
Also erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich dann letztendlich darauf beworben habe. Paul hat mir eben gesagt, hey, es gibt da diese Stelle von dem Beauftragten und dann habe ich gesagt, hey, wenn du dich aufstellen lässt als Disziplinchef für Schach beim ADH, wenn Schach zurückkommt in den Sportartenkanon, dann bewerbe ich mich auf die freie Position als Beauftragter. Da haben wir uns die Hand drauf gegeben und ich bin dem dann auch gleich nachgekommen. Also ich habe dann eine Bewerbung geschrieben. Es war vielleicht auch ein bisschen viel mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Und dann wurde ich ehrlich gesagt ernannt oder berufen, bevor ich mich dem Präsidium überhaupt persönlich vorstellen konnte. Das haben wir dann aber zeitnah nachgeholt. Da habe ich dann noch einmal so meine Ziele quasi einmal vorgestellt und wer ich bin. Und kurz mit dem Vorstand, mit dem Präsidium reden können. Und ich habe auch noch ein nettes Schreiben bekommen, ja.
Okay, dann hast du da einen Vertrauensvorschuss sozusagen bekommen. Aber gut, du warst ja auch in der Szene nicht ganz neu. Was versprichst du dir jetzt von der Rolle? Also das ist für das Schach natürlich super, aber hast du da mehr Einfluss auch? Weil du hättest das Ganze ja auch ohne die Rolle beim DSB jetzt weitermachen können in Berlin.
Voll. Hätte ich machen können, aber ich bin noch jemand, der auch im Verein groß geworden ist und ich mag eigentlich dieses Konzept von Nicht-Dienstleistungsgesellschaft sehr, also dass man auch was zurückgibt in den Sport hinein. Ja. Also klar hätte ich einfach weitermachen können, aber ich kann es auch weitermachen im Namen des DSBs und noch was Gutes für den Schach tun, hoffentlich. Deshalb war schon eine Motivation, das zu machen und zum anderen hilft es natürlich ungemein dabei, Hochschulschach voranzubringen, wenn ich nicht mehr E-Mails schreibe als Sportartenbeauftragter der Humboldt-Universität, sondern als Beauftragter des Deutschen Schachbundes. Zumindest in die Schachbubble hinein, ja. Also wenn ich Kontakt zu Leuten aufnehme, das habe ich auch jetzt schon gemerkt, wenn ich das von der anderen E-Mail-Adresse aus tue, bekommt man doch andere Rückmeldungen und ich glaube, man bekommt schneller an der einen oder anderen Stelle einen Fuß in die Tür. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel auch für die Sponsorenakquise ein entscheidender Punkt sein kann. Das wird ganz sicher ein entscheidender Punkt sein, wenn ich Leute zu unseren Turnieren einlade. Das habe ich jetzt sehr aktiv gemacht. Also Leute rausgesucht, die Studierende sind und die ich gern in der Deutschen Unimeisterschaft spielen sehen würde und die dann persönlich angeschrieben. Und natürlich auch, wenn ich für andere Hochschulsporteinrichtungen was möglich machen möchte, zum Beispiel Kooperationen mit einem Verein, hilft es natürlich ungemein, wenn ich in dieser Doppelfunktion dann an die Leute herantreten kann.
Ja, nachvollziehbar. Hat dir der DSB auch den Auftrag mitgegeben, die Studenten in die Vereine zu holen? Weil ich hatte ja anfangs von diesem Mitgliederloch ab 20 Jahren gesprochen. Oder ist deine Arbeit auch dann erfolgreich, wenn die Leute halt an den Unis spielen, unabhängig von den Vereinen?
Also direkt habe ich den Auftrag jetzt nicht bekommen. Ich glaube aber schon, dass man, und das gilt wahrscheinlich für alle Sportverbände, irgendwie hofft, dass man ein Zaubermittelchen findet, wie man diese Leute in dieser schwierigen biografischen Phase zurück ins Vereinsleben hineinholt. Ich weiß nicht, woran mein Erfolg oder Misserfolg in der Arbeit dann gemessen wird. Das wird sich dann zeigen. Ich finde es gut, wenn Leute in die Vereine gehen. Ich glaube aber, dass das, was die Hochschulsporteinrichtungen den Studierenden da anbieten, durchaus auch ein Angebot ist, was für den Lebensabschnitt, in dem die Leute sich befinden, sehr gut passt. Ja. Ich hatte ja gesagt, man hat eben keine Verbindlichkeiten, es ist zeitlich begrenzt, man muss sich selber nicht irgendwie großartig involvieren, man bezahlt einfach sein Geld, geht hin und kann trotzdem viele von den Vorzügen genießen, die man auch im Verein hat. Nicht alle, aber viele, und man lernt Schachspielen kennen und Schachspielen verbreitet sich, und in meinem Dafürhalten ist es immer ein Gewinn, wenn man die Leute zu irgendeiner Sportart animieren kann, ob die dann in den Verein gehen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber der Studierende, ja, Michael, der dann mit 24 da beim Hochschulsport der Uni Bonn, sage ich jetzt einfach mal, Schach ausprobiert hat, der geht vielleicht nicht selber in den Verein, aber der bekommt irgendwann mal Kinder und dann taucht irgendwo in seinem näheren Umfeld ein Schachverein auf und er erinnert sich, ach krass, ich habe doch in der Uni diesen coolen Schachkurs gemacht, der hat mega Spaß gemacht. Dann schicke ich doch mal meinen kleinen Sohnemann zum Schachverein. Und das passiert durchaus auch in der Realität so, wie ich es gerade beschrieben habe. Ne? Man muss ja als Elternteil auch mal in Kontakt mit Sportarten kommen, um die weiter zu empfehlen. Oder passiert auf jeden Fall oft so, und da kann es dann auch helfen. Ja? Also auch wenn die Leute nicht direkt in die Vereine gehen, denke ich, dass es immer gut ist, wenn die Leute den Sport ausüben. Und dass es auch auf lange Sicht gesehen auch für den Vereinssport Gewinne geben kann, ja.
Da stimme ich dir voll zu. Wo siehst du denn den Schwerpunkt, bestehende Leute zu halten, also die schon Schachspieler sind und dann halt nicht aufhören sollen? Oder vielleicht eher neue Leute für den Schachsport zu begeistern aus der großen Menge des Studentenpools?
Ich glaube, der Schwerpunkt liegt schon eher darauf, zumindest für uns als Einrichtung, neue Leute für Sportarten zu gewinnen, einfach weil diese Art von Kursformaten besser laufen. Ja, also es ist viel leichter, einen Kurs voll zu bekommen für absolute Einsteiger, weil es von denen tendenziell viel mehr gibt, als dass wir einen Kurs für Fortgeschrittene, sage ich jetzt mal, so Elo-Zahl 2000 plus voll bekommen würden.
Aber so ein Schachtreff für bestehende Spieler kann ich mir auch schon vorstellen, dass das läuft.
Ja, voll. Das kann auf jeden Fall laufen, klar. Aber wie gesagt, diese Anfängerkurse sind unser Lohn und Brot mehr oder weniger, weil die Gruppe der Personen so groß ist. Wir sind zwar kein Wirtschaftsverein, also keine Organisation. Wir sind nicht in dem Sinne auf Gewinne aus, aber wir müssen ja Kosten refinanzieren. Also genau wie ein Verein auch, haben wir eben zweckgebundene Einnahmen. Und wir können keine Kurse starten lassen, die nicht diesen Grenzwert überschreiten von Personen, die wir brauchen, damit der Kurs keine Miese macht. Und da ist es immer viel leichter, mit diesen Anfängerinnenkursen die nötige Zahl zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass es keine fortgeschrittenen Kurse gibt. Und so wie du gesagt hast, so ein Treff, das kann auf jeden Fall funktionieren, gerade im Schach.
Nochmal zu deiner Rolle im DSB. Bist du darauf vorbereitet, dass es auch Widerstand geben könnte? Weil es sind im DSB und anderen Verbänden vermutlich auch, aber gerade auch im Schachbund sind schon Leute immer wieder mal mit Ideen angetreten, die sie dann nicht durchsetzen konnten, dann vielleicht sogar zurückgetreten oder fühlten sich gezwungen, zurückzutreten. Wie blickst du da drauf?
Ja, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich immer, auf offene Ohren und offene Türen zu stoßen. Das ist in den seltensten Fällen dann auch wirklich so. Aber ich bin jemand, der sich Sachen in den Kopf setzt und dann auch wirklich versucht, irgendwie seine Ziele zu erreichen. Da stößt man auch mal auf Widerstand, aber das muss ja nicht in Krieg enden. Ja, ich bin jetzt niemand, der auf Teufel komm raus Streit vom Zaun brechen möchte. Im Gegenteil, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, ich versuche eigentlich für alle immer eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und ich werde aber sicherlich nicht damit hinterm Berg halten, Missstände anzukreiden. Das steht mir jetzt aber im Fall vom DSB wirklich nicht zu, weil ich gar keinen Einblick habe in die Strukturen und auch nicht in die Probleme, die der Deutsche Schachbund vielleicht hat. Herausforderungen, sagt man, Entschuldigung. Die Herausforderung, vor dem der Deutsche Schachbund für die Zukunft steht. Es gibt immer Widerstand, aber mein Job besteht eigentlich daraus, Brände zu löschen überall. Und das würde ich dann auch in dem Fall dort tun. Und man findet immer irgendwie Mehrheiten, um gute Dinge voranzubringen.
Ja, und wenn du sagst, das kostet gar kein Geld, was du machst, dann hast du es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, ne? Als wenn du jetzt irgendwie ein Referat begleitest, wo du sagst, ich brauche ein bestimmtes Budget. Da gibt es ja natürlich auch Konflikte ums Geld.
Absolut. Ja, das ist vielleicht wirklich das Gute. Ich brauche ja weder für das Anbahnen von Kooperation zwischen Vereinen und Hochschulsporteinrichtungen Geld, noch für die Turniere, die wir jetzt ausrichten. Da haben wir glücklicherweise einen sehr tollen Sponsor an unserer Seite mit der DeFi Unternehmensberatungsgruppe.
Die Ach okay, das sind doch auch die Firnheim, den deutschen Meistersponsor, ne?
Richtig, genau. Und ich glaube, seit neuestem auch Schalke 04, habe ich gesehen. Also Schalke 04 beim Fußball.
Okay, ja, das ist an mir vorbeigegangen.
Genau, die unterstützen uns dabei und dadurch können wir eben Preisgelder stellen. Und das Gute an den Turnieren, die wir machen, ist ja die Personalkosten, die man so normalerweise oft hat, ja. Die fallen ja mehr oder weniger flach, weil wir alle hauptamtliche Mitarbeiter sind und das eben in unserer Arbeitszeit machen, dann dieses Turnier zu betreuen. Ja,
ja, ich habe irgendwo mitbekommen, dass diese DeFi-Leute das gar nicht machen, weil sie wollen, dass die Leute da dann irgendwie was machen die Versicherung, glaube ich?
Also, die machen, ich glaube, hauptsächlich so Finanzconsulting.
Die wollen gar keine Kunden gewinnen, sondern sie wollen Mitarbeiter gewinnen aus den Schachspielern heraus.
Richtig.
Das ist auch echt ein cooles Konzept.
Ja, ist ja kein Geheimnis, dass du wahrscheinlich deutlich mehr Leute aus MINT-Studiengängen bei so einem Schachturnier treffen wirst, als jetzt Lehramtsstudierende, ja. Oder Leute, die irgendwie einen Bachelor in Kunst machen. Und die Leute suchen die ja für ihre Firma. Und ja, solche Recruitment-Events sind ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, glaube ich. Ich glaube, da hat man sich schon eine gute Zielgruppe rausgesucht, die auch passt für diesen Consulting-Job.
Mhm. Ein Thema von mir auch im Beruf, in meinem Hauptberuf als Personaler, ist Wissensmanagement. Und ich habe es öfters beobachtet, wenn Leute eine neue Funktion übernehmen, dass sie dann erstmal ein, zwei Jahre irgendwie ein Konzept schreiben und dann ist das Konzept da und dann endet die Amtszeit schon oder man hat keine Lust mehr und am Ende hat man gar nichts umgesetzt. Und da hilft es doch auch manchmal, auch mit den Vorgängern Kontakt aufzunehmen. Du hast ja Vorgänger. Hast du da irgendwie schon Tuchfüllungen aufgenommen?
Ich weiß tatsächlich nicht, wer mein Vorgänger ist. Ich habe mal irgendwo am Rande einen Namen gelesen. Ich bin gerne bereit, da auch Kontakt aufzunehmen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Wissen sollte ja nicht verloren gehen. Auch wenn sich vielleicht die Hochschullandschaft, ja, Hochschulsportlandschaft auch natürlich in einem stetigen Wandel befindet. Aber wenn ich die Person zu fassen bekomme, würde ich da gerne mal das ein oder andere Gespräch führen, was denn so passiert ist und was bisher die Zielsetzung, vor allem die Herangehensweise war an diese beauftragten Stelle.
Also ich kenne die Leute auch nicht, aber ich habe mal gegoogelt. Es gab mal einen Stanley Yin und es gab einen Felix Naumann, der eine von 2013, 14, der andere so 2016 rum. Aber wann der Naumann dann aufgehört hat, weiß ich auch nicht. Ich finde es nur interessant, weil, ja, wie gesagt, das ist halt auch oft eine gute Möglichkeit, von der Arbeit vom Vorgänger schon zu profitieren, ne? Weil das eben, weil man halt sonst wieder von vorne anfängt mit Konzept schreiben und so.
Ja, ich glaube, Konzepte schreiben und sich was überlegen ist immer eine gute Idee. Man sollte aber jetzt nicht alles so übermäßig theoretisieren. Am Ende des Tages wollen wir Leute zum Schachsport bringen und dafür muss ich nicht ein 40-seitiges Pamphlet aufsetzen, sondern überlegen, wo sind die Knotenpunkte, an die ich ran muss und wie komme ich an die Leute ran. Und am Ende ist es halt viel Kommunikationsarbeit. Ja? Man muss eben mit Leuten ins Gespräch kommen und Leute ins Gespräch mit anderen Leuten bringen. Und so kriegt man dann die Verknüpfung, denke ich, hin, die der Schachsport ja, oder die man vielleicht von mir auch erwartet, dass ich die schaffe, ja, als Beauftragter, dass Vereine mit Hochschulsporteinrichtungen in Kontakt kommen.
Kommunikation kann ja durch Gespräche stattfinden oder auch im Internet. Es gibt so eine Seite, hochschul-schach.de. Hast du die schon gesehen?
Die habe ich schon gesehen, ja, aber ich glaube, die wurde seit 2016 oder so nicht mehr geupdatet.
Ja, und wenn du drauf gehst, dann kommt erstmal nichts sicher, so nach dem Motto, oh je, lieber nicht draufgehen. Und wenn du dann mutig bist und trotzdem draufgehst, dann siehst du diese 2016er Unterlagen. Da steht übrigens auch dieser Felix Naumann drauf. Also vielleicht kannst du die Seite ja irgendwie kapern oder aktualisieren oder was ganz Neues machen.
Ja, ich glaube, diese Informationen oder was auch immer man da ablegen möchte, dann gehören ja eigentlich auf die DSB-Seite. Ich glaube nicht, dass man das auslagern sollte. Da hat man, denke ich, keinen Mehrwert. Wenn die Leute eh schon auf der DSB-Seite sind, warum dann nicht eine Unterseite für den Hochschulsport schaffen?
Ja, es ist halt die Frage, was zuerst gefunden wird auf Google, ne? Also die ist halt, die rankt sehr gut, die Seite. Aber gut, naja.
Egal wie man's macht, es müssen auf jeden Fall neue Inhalte drauf, so viel steht fest.
Was hast du denn jetzt eigentlich so für Pläne? Also zu sagen, okay, wir wollen eine deutsche Hochschulmeisterschaft mal einrichten, das ist das eine. Was ist dein Programm sozusagen, mit dem du startest?
Ja, also der erste Punkt war auf jeden Fall Schach wieder in den Sportartenkanon des ADHs bringen. Das hat jetzt über Umwege ja dann doch noch geklappt. Und voraussichtlich, ja, ich klopfe mal jetzt nicht auf Holz, das wird die Audioaufnahme wahrscheinlich ruinieren, aber sollte die Vollversammlung der Mitgliedshochschulen im November dem zustimmen, dann ist Schach ab 2025 wieder am Sportartenkanon. Dann wäre Punkt 1 von der Liste schon erledigt. Und dann könnten wir im nächsten Jahr, und darauf werde ich mich auch bewerben, eine erste offizielle deutsche Hochschulmeisterschaft dann nicht nur an der Seite des DSBs oder mit dem DSB an der Seite, sondern auch mit dem ADH an der anderen Seite, an der anderen Flanke quasi ausrichten. Das wäre Punkt 1 von den Zielen. Dann habe ich schon mal so eine kleine Recherche angestellt, wo gibt es denn überhaupt Schach im Hochschulsport, wo nicht? Und ich werde da punktuell mir einfach mal größere Einrichtungen rausfischen, wo es keinen Schach gibt und dann irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich schon, wenn ich die Zeit finde, die naheliegendsten größeren Vereine dort kontaktieren und schauen, ob man nicht jemanden findet, der die Ressourcen hätte, so einen Hochschulsportkurs anzubieten und die Leute dann in Gespräche miteinander bringen, ja. Das kann ich ja dann durchaus als Beauftragter anbahnen oder die nötigen Infos geben, was derjenige tun muss. Also wenn das hier jemand hört und demnächst von mir angeschrieben wird, braucht er sich nicht wundern. Das liegt dann daran, dass ich euch in den Kontakt mit dem Hochschulsport bringen will. Weil ich glaube, dass es viel einfacher ist am Ende, als die Leute sich das oft vorstellen. Die Hochschulsporteinrichtungen freuen sich ja, wenn sie neue Angebote machen können. Und sie freuen sich noch mehr, wenn die Angebote dann gut angenommen werden. Man braucht halt nur Leute, die Lust haben, es umzusetzen. Und klar, nicht jeder Schachtrainer hat jetzt hier nochmal 2 Stunden auf der hohen Kante in der Woche. Aber es wird sicherlich in fast jeder größeren Stadt irgendeinen Verein geben, wo jemand Zeit und Lust hat, sowas umzusetzen. Und das würde ich dann versuchen anzubahnen. Und also das steht jetzt natürlich noch weit in den Sternen. Und da bin ich auch sehr auf den ADH angewiesen, dass man diese Ausrichtung von einer deutschen Unimeisterschaft ohne den ADH uns nicht zu krumm nimmt auf Dauer. Aber ich würde mich gern auf die Ausrichtung der World University Championship Mindsport, so heißt sie, bewerben. Es gibt also sowas wie Universitätsweltmeisterschaften. Die finden in ganz vielen verschiedenen Sportarten statt. Es gibt ja auch die Universiade, ja, also so ein Studierenden-Olympia, die findet auch nächstes Jahr tatsächlich in Deutschland statt. Im Rhein-Ruhr-Gebiet. Das ist die größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen Spielen. Trotzdem haben die wenigsten Leute davon gehört. Das kritisiere ich immer so ein bisschen. Ja, man macht so ein Riesen-Event und dann weiß am Ende keiner was davon. Wie dem auch sei, ich würde gern World University Championship Mindsports ausrichten. Das ist dann ein Turnier, bei dem sowohl der Universitätsweltmeister und Weltmeisterin im Schach gekürt wird, als auch im Bridge.
Schach und Bridge.
Ja.
Aber nicht kombiniert, sondern jedes für sich.
Genau, jedes für sich. Ich kenne mich jetzt mit Bridge auch noch nicht aus, aber das lässt sich ja bis 2028 noch ändern.
Okay, also 2028 findet das statt.
Genau, es hat dieses Jahr in Uganda stattgefunden. Es findet in 2 Jahren in China statt. Und wenn wir uns nächstes Jahr bewerben, könnten wir es eventuell schaffen, dass es in 2028 dann in Berlin stattfindet.
Okay, wie viele Nationen nehmen da teil oder wie viele Unis oder Sportler?
Sehr, sehr unterschiedlich.
Sind Bridge-Spieler auch Sportler? Ich weiß es nicht.
Wir haben auch Skatkurse bei uns an der Uni. Also ich glaube, man kann den Begriff sehr weit in die Länge ziehen. Immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, jetzt gerade bei diesen World University Championship Mindsports in Uganda waren nicht so viele Leute da. Das lag aber wahrscheinlich auch am Austragungsort. Das Feld ist auf jeden Fall oftmals sehr gut. Ich habe 2022 hat ja Fiona Sieber zum Beispiel auch in Belgien das Ding für die für Deutschland quasi gewonnen, ja, bei den Frauen. Und da sind durchaus auch höher dotierte Leute. Ich glaube, 2022 hat sogar ein Top-100-Spieler gewonnen da. Also das Feld ist nicht schlecht und sicherlich, also ich kann jetzt keine genaue Zahl an Nationen und Sportler, Sportlerinnen sagen, aber über 100, ja, die dann halt anreisen.
Ja, das wäre doch schön. Auf europäischer Ebene gibt es sowas, glaube ich, auch. Ne? Wir haben, ich habe mal geguckt, European Universities Games, also das sind 30 Sportarten dabei, unter anderem auch Schach. Als nächstes in Italien in 2 Jahren. Das wäre doch auch was Schönes, oder?
Voll. Das könnte ich mir auch vorstellen. Wir haben jetzt natürlich, oder ich habe mir jetzt direkt überlegt, dass man mal komplett nach den Sternen greift und das Höchste im das Größte, was man im Unisport so ausrichten kann, einfach mal angehen. Aber ja, genau, es gibt das auch nochmal auf europäischer Ebene. Ich glaube, da hat Deutschland jetzt in Ungarn vor ein paar Wochen nicht so gut abgeschnitten, aber Österreich ist, glaube ich, Dritter geworden. Genau, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Ich glaube, die wenigsten Schachspieler, Schachspielerinnen wissen überhaupt von diesen Veranstaltungen. Ist ja doch eine sehr spezielle Bubble in der Bubble, ja. Schachspieler, Schachspielerinnen, die dann auch noch studieren. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, auch in den nächsten Jahren die Leute dann mal direkt anzusprechen und nach einem Team, ein Team zusammenzustellen, ja. Leute zusammenzusuchen, die man dann entsenden kann als DSB zu den University Games nach Italien zum Beispiel.
Jetzt ist vielleicht ein guter Moment, mal nach der Lage des Hochschulschachs an anderen Unis zu fragen. Ihr in Berlin seid ja recht aktiv, aber wie ist denn dein Überblick so über die Landkarte in Deutschland? Was gibt es an anderen Unis oder Hochschulen allgemein?
Ja, also unsere Hochschulsportanrichtung ist natürlich die beste, die es gibt in Deutschland. Ja, wir haben auch das breiteste Angebot. Aber Spaß beiseite, Schach gibt es an sehr, sehr vielen Einrichtungen. Also wenn man da von diesem Mitgliederknick spricht ab 20, das mag sein, aber man kann ganz sicher nicht sagen, dass die Leute aufhören, Schach zu spielen. Ja, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Alterskohorte, über die man da redet, in den vergangenen Jahren mit Abstand am meisten zugelegt hat. Ja, das sind am ehesten die, die auf LeeChess und Chess.com jetzt in der Bahn spielen oder zu Hause viel spielen. Die sind vielleicht jetzt nicht bei diesen typischen Vereinsturnieren zu treffen und die sind auch nicht in irgendeinem kleinen Schachverein. Aber die spielen trotzdem Schach. Wir haben hier in Berlin, ich wohne in der Nähe der Schönhauser Allee, da gibt es sowohl das En Passant, ja, also ein relativ bekanntes Schachlokal, ja, oder Bar, wo quasi fast jeden Abend Leute sitzen und Schach spielen. Da gibt es auch so ein Späti, wo ich glaube fast jeden Tag jemand sitzt und so ein, wie, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Stranger Chess oder so?
Stranger Chess, ja.
Genau, ja. Der sitzt da auch quasi jeden Abend und spielt Schach und der findet immer Leute, die mit ihm spielen. Also Schach ist populär. Schach ist vor allen Dingen in dieser Alterskohorte und unter Studierenden populär. Die sind nur anders organisiert und ich glaube, das muss man einfach auch annehmen, dass das so ist und dass man es nicht von heute auf morgen ändern kann und vielleicht auch gar nicht ändern kann und auch vielleicht nicht muss.
Okay, das überrascht mich, weil ich hätte jetzt ehrlich gedacht, das Hochschulschach liegt ziemlich brach und es gibt vielleicht nur so ein paar einzelne Inseln wie Berlin oder ich glaube in Darmstadt gab es mal ein Turnier oder so, jetzt Marburg, dieses ADH Open, aber ich dachte, es sind nur so ein paar Standorte.
Also Turniere gibt es auf jeden Fall einige. Es gibt relativ regelmäßig auch in Sachsen eine Hochschulmeisterschaft, also eine sächsische Hochschulmeisterschaft. Dann gab es ja gerade erst dieses Jahr auch eine hessische Hochschulmeisterschaft in Frankfurt. Ich hatte größere und kleinere Turniere gefunden. Zum Beispiel in Bremerhaven gab es eins, Düsseldorf, Duisburg und ganz sicher noch viele andere. Es gibt ja auch Unis, die damit jetzt nicht hausieren gehen und da ein extra Turnier nochmal groß in die Werbung bringen. Wenn ich allein unsere Nachbaruni, die TU Berlin, angucke, die haben jedes Semester einen Schachkurs und am Anfang jedes Semesters einen Blitzeröffnungsturnier, ja, also einen Semesterstartturnier. Das wird jetzt aber natürlich nicht groß durch die Schachpresse getrieben, sondern die Leute, die in den Schachkursen sind oder waren, werden angeschrieben, hey, habt ihr nicht Bock? Und dann wird da eben mit 20, 30 Leuten ein Blitzturnier gespielt.
Okay, cool.
Ja, ich denke, der Eindruck trügt tatsächlich. Man bekommt natürlich nicht so viel mit vom Hochschulsport. Ne? Es ist eben so seine eigene Bubble. Wir veröffentlichen keine Zahlen nach außerhalb groß, wie welche Sportart frequentiert wird und welche Kurse wir voll bekommen haben und welche nicht. Aber da passiert ganz, ganz viel. Also nur mal als Beispiel, wir sind jetzt nicht die größte Hochschulsporteinrichtung in Deutschland. Ja, es gibt deutlich größere Einrichtungen als unsere. Zum Beispiel in München, ja, wo eine Einrichtung, ich glaube, für zwei riesige Unis verantwortlich ist. Und Wir machen aber trotzdem jedes Semester ungefähr 22.000 Buchungen. Ja? Also das sind, im Jahr kommen wir auf knapp 45.000 Einzelbuchungen für unser Kursprogramm. Und da ist natürlich auch Schach dabei, aber das bekommt man nach außen nicht mit, ja, wie viele 100 Leute wir durch Segelkurse jagen oder durch Volleyballkurse, was ein extremer Renner ist bei uns. Aber da passiert was an den Hochschulen, eine ganze Menge sogar im Sportbereich.
Es ist ja dann meistens irgendwie an den Hochschulbereich, also an die Uni-Verwaltung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, angegliedert. Aber es gibt auch so ein anderes Modell. Ich habe neulich in einem Podcast gehört und du hast den auch angehört, dass es auch das Modell gibt, das Hochschulsport nicht über die Hochschule zu betreiben, sondern auch an der Hochschule, aber als Verein. Und zwar wird das an der Uni Wien gemacht. Hast du eine Meinung dazu? Ist es klüger, als das jetzt wie bei dir über den Hochschulsport zu machen, der an der Uni offiziell angegliedert ist?
Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es an vielen Unis noch so ein Überbleibsel aus der Ostzeit ist. Zumindest sind es hauptsächlich Sportvereine, die irgendwie an Ostunis angegliedert sind. Also Frankfurt-Oder, Potsdam, ich glaube Dresden, Halle. Irgendwie da gibt es, glaube ich, so Universitätssportvereine, die dann auch schon lange existieren. Und die werden meines Wissens nach auch oft irgendwie mit von den Hochschulsporteinrichtungen geleitet. Also da sitzt dann die Chefin vom Hochschulsport auch mit im Vorstand des Universitätssportvereins. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das da zwischen Hochschulsporteinrichtung und Verein dann gemanagt wird und wer dann da wann wie für was eintritt. Was ich aber sagen kann, ist, dass viele von den Vereinen echt eine Menge Mitglieder haben und sich auch nicht nur an Studierende wenden mit ihren Angeboten, sondern es sind im Prinzip normale Sportvereine irgendwann geworden, ja, die auch Jugend- und Kindertraining in ganz vielen Sportarten anbieten und dann aber auch für die Hochschulsporteinrichtung so eine Art Vehikel sind, wenn man eine andere Rechtsform vielleicht mal braucht, um Dinge umzusetzen. Ja? Also wenn man eher mit einem e.V. vorankommt, dann kann man eben diesen Verein nehmen und Dinge darüber machen. Und auf der anderen Seite kann man auch Sachen, die vielleicht im Hochschulsport keinen Platz haben, auslagern. Ja, das hat ja Karlsruhe, glaube ich, gemacht, also das KIT. Die haben ja 2011, glaube ich, oder 10 sogar, haben die einen E-Sports-Verein gegründet und der ist mittlerweile ja komplett durch die Decke gegangen. Also solche Ausgründungen gibt es nicht mehr so viele wie früher, aber das ist jetzt nicht unüblich. Aber wahrscheinlich an sehr unterschiedlicher Art und Weise, ja, also wie das dann stattfindet.
Ja, vermutlich ist die Rechtsform egal. Es steht und fällt meistens doch immer mit engagierten Leuten, die das machen.
Das sowieso, ja.
Und wer was voranbringen will, der wird es in jeder organisatorischen Struktur schaffen. Aber E-Sports haben wir jetzt zweimal gestreift. Gibt es denn Berührungspunkte zwischen Schach und E-Sport? Also ja, die gibt es, aber welche hast du persönlich erlebt?
Also erstmal bin ich ja mehr oder weniger auf Schach hauptsächlich aufmerksam geworden über diesen E-Sports-Zirkus, weil sich gerade über Corona da doch eine Menge vermengt hat, sage ich mal. Ja? Also Schach hat irgendwie, wie genau diese Prozesse dann manchmal losgetreten werden, weiß man ja im Nachhinein gar nicht mehr so genau, aber extrem an Popularität gewonnen, was dazu geführt hat, dass ganz viele Leute, die eben auf diesen großen Gaming-Plattformen streamen, so wie Twitch oder auch YouTube, dann einfach in der Pause zwischen ihren Games, ja, als E-Sportler, dann eine Runde Blitzschach gespielt haben oder auch zwei.
Es gibt auch viele, die gewechselt haben von irgendeinem Spiel zu Schach und jetzt fast nur noch Schach streamen und vorher irgendwie ein anderes Spiel gespielt haben.
Gibt es sicherlich auch. Und es gibt auch andere sehr, sehr erfolgreiche Leute. Einen kann ich da immer nennen, der heißt Tyler One, ist einer der größten Streamer bei dem Spiel League of Legends. Der hat, glaube ich, vor nicht mal einem Jahr angefangen, Schach zu spielen und hat mittlerweile 2000 Elo auf Leeches oder so. Das hat durchaus manche Leute inspiriert, dann natürlich auch anzufangen, Schach zu spielen. Das darf man auch nicht vernachlässigen, was diese Streamer oder diese Gaming-Bubble für einen Einfluss hat auf vor allen Dingen Jüngere, ja. Ob die dann in den Verein gehen und so weiter, mag sei wieder mal dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall Berührungspunkte.
Das wollte ich gerade fragen. Kriegt man denn Leute vom E-Sport zum Verein? Schwierig wahrscheinlich.
Ich glaube, da hat Schach in gewisser Weise ein ähnliches Problem, das der E-Sports auch hat. Nämlich, wenn du E-Sport ausüben willst, dann brauchst du eigentlich keinen Verein. Du kannst ja einfach dir das Spiel runterladen oder kaufen, dann klickst du dich rein und drückst auf Spielen. Und dann bist du in einem Spiel. Und du kannst ja auch online selber Leute suchen, mit denen du das zusammentust. Da brauchst du nicht unbedingt diese Vereinsstruktur. Und der Grund, warum Leute ja in einen Volleyballverein gehen oder in andere Vereine ist, dass es dort eben Equipment gibt. Es gibt eine Halle, es gibt einen Trainer, ohne den man sich nicht verbessern kann. Und diese ganzen Ressourcen liegen halt alle online. Und das ist beim Schach ja ähnlich. Ich kann auf chess.com gehen und mir dort die ganzen Tutorials angucken, mir Guides durchlesen, Videos anschauen. Da muss ich noch nicht mal was für bezahlen. Da gibt es ja unfassbar viele Ressourcen auf YouTube. Und kann besser werden, ohne dass ich in einem Raum sitze mit einem Schachtrainer, der auf einem großen Schachbrett die Figuren hin und her schiebt. Ja?
Stimmt, aber so Sachen wie Zugehörigkeit, Anerkennung, das kriege ich natürlich nur, wenn ich Menschen um mich rum habe. Ich meine, chess.com kann mir vielleicht einen grünen Stern für einen guten Zug geben, aber das ersetzt natürlich nicht den Kontakt mit Vereinskameraden.
Nee, absolut nicht. Aber man darf nicht unterschätzen, dass man online ja mittlerweile doch sehr gut Kontakte pflegen kann. Ich glaube, das ist wiederum im Schach ein bisschen schwieriger als im E-Sports, weil du im E-Sport bei den allermeisten Titeln im Team spielst und darauf angewiesen bist, mit Leuten zusammen deine Spielzüge zu planen und dich zu treffen, zu besprechen, Kontakt aufzubauen, Beziehungen zu pflegen. Das geht natürlich beim Schach ein bisschen unter, wenn man sich bei chess.com oder Leadchess, ich will jetzt keine Werbung machen, ja, oder anderen Schachportalen da irgendwie einloggt und einfach nur ein paar Runden Bullet spielt. Ich denke auch nicht, dass das ersetzen kann und deswegen werden auch natürlich weiterhin Leute in die Vereine gehen. Das ist ja genau der Punkt, ne? Vor allen Dingen auch Jüngere in die Vereine gehen, aber auch Ältere, ne, die irgendwie Anschluss suchen, darf man nicht unterschätzen. Trotzdem ist es eben für diese Art von Sport oder Spiel, wie auch immer, schwieriger, Leute in diese Vereinsstrukturen zu bekommen, weil eben weniger Pull-Faktoren da sind. Ja? Ich kann halt nicht alleine Volleyball spielen. Ich habe weder ein Netz noch einen Ball, noch weiß ich, wie man einen Aufschlag macht. Und ich habe auch keinen, der mir sagen kann, ob der gut ist.
Aber gibt es denn jetzt diese E-Sport-Schachszene überhaupt noch oder war das ein reines Corona-Phänomen? Weil ich habe gesehen, es gab immer diese Uniliga, die so Turniere ausgerichtet hat. Das ist jetzt aber auch quasi eingeschlafen, jedenfalls die Turnierausrichtung laut Homepage. Deswegen die Frage, ob es die Szene überhaupt noch gibt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich hat mich heute die Uniliga angeschrieben und hat gesagt, hey, du bist doch jetzt Beauftragter beim Deutschen Schachbund und ihr macht doch Over-the-Board-Turniere. Wir wollen nächstes Jahr unsere Schachturnierserie wieder restarten, also das wieder neu aufzäumen, das Pferd. Und hast du nicht eine Idee, an wen wir uns wenden können, um interessierte Spielerinnen und Spieler zu finden? Also Studis, die Online-Turniere im Schach spielen wollen. Also da scheint man sich dem Thema wieder annehmen zu wollen. Und Schach ist da jetzt nicht abgemeldet. Ich glaube, es hat schon ein bisschen wieder abgenommen mit Gaming und Schach. Aber es gibt immer noch große Streamer, die sehr, sehr regelmäßig live in ihren Streams Schach spielen. Und ich glaube, man sieht es auch auf den Videoplattformen jetzt, wenn irgendwie Speed Chess Championship ist oder jetzt Schacholympiade. Diese Streams haben ja einen Haufen Zuschauer. Und das war vor Corona, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht so. Ich glaube, da hat man auch einen guten Move gemacht, sich The Big Greek da als Kommentator mit einzuladen. Der zieht natürlich eine Menge Leute und das sind Ressourcen, die man nicht vernachlässigen kann, dass man da einfach auf die Community zugeht und sich die Leute, die schon Reichweite aufgebaut haben, ranzieht für sowas. Kann ja da auch wieder eine Win-Win-Situation sein. Ne? Ich glaube, The Big Greek freut sich, dass er die Olympiade casten darf und der DSB freut sich, dass sie so einen namhaften Influencer im Schachbereich da gewinnen konnten. Also da gewinnen ja am Ende alle von.
Ja, also ich glaube, Christoph, wir sind schon fast am Schluss. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas zu sagen, was wir vergessen haben oder eine wichtige Botschaft an die Hörer, an die Studenten?
wichtige Botschaft, ich würde, glaube ich, das nochmal wiederholen, was ich irgendwann in der Mitte dieses Interviews schon mal gesagt habe. Es ist eigentlich nicht so schwer, mit den Hochschulsporteinrichtungen zu arbeiten und ins Gespräch zu kommen. Da reicht oft eine einzige E-Mail und man kann da eine Menge bewegen, ja, und eine Menge Leute erreichen. Du hast ja diesen Podcast mit dem Verein in Wien angesprochen, wo sich 170 Leute oder mehr, 200 Leute für die Schachkurse angemeldet haben. Das könnte auch euer Verein sein. Also seid mutig. Geht auf die Leute zu oder geht auf mich zu. Ich kann ganz sicher mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Hochschulsport Kontakt aufbauen oder ins Gespräch gehen und dann eine Win-Win-Situation für alle schaffen und vor allen Dingen für den Schachsport.
Ja, also wer den Podcast nochmal hören will, das ist der Alexander Spritzendörfer von der Uni Wien, der dort zu Gast war im Schachtraining.de-Podcast. Ja, Christoph, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Was haben wir gelernt? Win-Win-Situationen schaffen, habe ich mitgenommen. Und ich glaube, du bist auch jemand, der nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim planst, sondern mit, wie sagt man, mit der Hand am Arm. Jedenfalls einer, der was umsetzt. Solche Leute brauchen wir definitiv im Schach. Und ich glaube, wir können sehr froh sein, dass der DSB dich ausgewählt hat als Beauftragten. Ich drücke dir jedenfalls alle Daumen. Herzlichen Dank fürs Interview und mach's gut.
Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir auch alles Gute. Bis bald.
Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wirux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.
Jeden Tag das Gleiche. Du stehst auf, gehst zur Arbeit und hast die Chance auf 1 Million Euro. Jeder Tag ist 1 Million Tag mit Keno von Lotto. Kombinieren, spielen und gewinnen. Täglich 1 Million Euro. Keno, spiel jetzt überall bei Lotto und auf lotto.de. Erlaubt gemäß Whitelist. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter buwei.de.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.